Mexiko. Letzte Woche geisterte die Nachricht durch bundesdeutsche Medien, die Nationale Zapatistische Befreiungsarmee EZLN habe der mexikanischen Regierung den Krieg erklärt und verweigere sich fortan jedem konstruktiven Dialog. Nach dem haushohen Wahlsieg der Regierungspartei PRI vom 21. August soll die EZLN offenbar in die Ecke radikaler Terroristen gestellt werden, die ausschließlich auf Waffengewalt setzt. Tatsächlich ist es jedoch nicht die EZLN, sondern die mexikanische Regierung, die sich dem Dialog mit den oppositionellen Kräften Mexikos verweigert. Hintergründe zur politischen Situation in Mexiko nun in einem Interview mit Danuta Sacher, Mitarbeiterin der Informationsstelle Lateinamerika in Bonn.
Dazu muss man sagen, dass nicht ein Dialog abgebrochen wurde, sondern sozusagen die Dialogbereitschaft für den Moment aufgekündigt, weil seit der Ablehnung des Regierungsvorschlags im Juni, gab es sozusagen Vorgespräche hinter den Kulissen, aber keinen Dialog, wie man ihn vorher aus San Cristobal kannte. Ne? Und die EZLN sagt eben, dass es von Seiten der Regierung keinerlei ernsthaftes Anzeichen gibt, was darauf hindeutet, dass sie gewillt wäre, die Zapatistas bzw. die Forderungen, die sie vorgetragen haben und die ja von viel größeren Bevölkerungskreisen unterstützt werden, da ernsthaft drüber reden zu wollen. Sondern die EZLN hat denunziert, dass die Regierungstruppen weiter verstärkt wurden, dass der militärische Ring rund um das Zapatista-Gebiet enger gezogen wurde und hat auch denunziert, dass die Armee beteiligt ist an der Ausbildung paramilitärischer Banden. Man erinnert sich, dass die EZLN als eine der Plagen, unter denen die Bauern in Chiapas leiden, die sogenannten Weißen Garden sind, Las Guardias Blancas, das sind bewaffnete Banden der Großgrundbesitzer und Viehzüchter, mit denen sie unliebsame Bauern vertrieben haben oder sanktioniert, gefoltert, ermordet. Und jetzt wurde denunziert, dass die Armee unter Konfliktflüchtlingen, also Leuten, die aus dem Konfliktgebiet geflüchtet sind und jetzt in Übergangscamps in verschiedenen Teilen von Chiapas wohnen, dass unter diesen Leuten jetzt versucht wird, Männer zu rekrutieren für zweimonatige militärische Ausbildungskurse für paramilitärische Banden, die dann in Koordination mit der Armee und mit den Großgrundbesitzerverbänden wohl bestimmte Provokationsarbeiter durchführen sollen. Und da sagt die EZLN, ihr sagt das eine und tut das andere und wir wollen nicht den Schein aufrechterhalten, dass ihr einfach sozusagen ein Dialog seinem positiven Ende oder seiner positiven Aufnahme entgegengeht.
Um nicht auf Provokationen zu antworten, um nicht Komplizen der Betrügereien durch die Regierung von Carlos Salinas de Gortari zu werden, um nicht die Kultur politischer Verbrechen zu unterstützen und um den Kampf der EZLN zu verstärken, haben wir beschlossen, den Dialog mit der Regierung abzubrechen, heißt es in einem Kommuniqué der EZLN. Der Dialog war bereits nach ersten Friedensgesprächen im März in eine Sackgasse geraten, als die EZLN das Friedensangebot der Regierung ablehnte. Die Regierung hatte wirtschaftliche Reformen in Chiapas akzeptiert, war aber nicht auf politische Forderungen wie die Abdampfung von Salinas de Gortari eingegangen. Ohnehin scheint sich die PRI im Augenblick in Flügelkämpfen aufzureiben. Danuta Sacher unterscheidet drei große Fraktionen innerhalb der PRI.
Vielleicht drei große Fraktionen unterscheiden. Die eine große Strömung ist die von Salinas und Cedillo repräsentierte, zu der auch der ermordete Präsidentschaftskandidat Colosio in gewisser Weise gehörte. Das sind die Leute, die das neoliberale Wirtschaftsprojekt entwickelt haben und verteidigen und bereit sind, da so gewisse abfedernde Maßnahmen da vielleicht noch zu verstärken. Also die einfach gucken wollen, dass ihr neoliberales Projekt mit paternalistischen oder assistenzialistischen, programmischen mehrheitsfähig gehalten wird. Die zweite große Gruppe sind die sogenannten Dinosaurier. Hier handelt es sich um die um die teilweise physisch alten, teilweise ideologisch alten Kader und Funktionäre der PRI. Das sind die Leute, die sozusagen nicht um ein Zentimeter das Machtmonopol der PRI als Staatspartei in Mexiko aufgeben wollen. Und wir haben eine dritte Gruppe, deren Protagonist oder bekanntester Protagonist gleich Camacho Solis ist, der Verhandlungsführer der Regierung mit der EZLN war bis zum Juni. Das ist eine Gruppe, die nennt sich Demokratie 2000, die gewisse Demokratisierungsvorstellungen hat bezüglich der eigenen Partei, bezüglich Mexikos und die bestimmte innerparteiliche Reformen beabsichtigen, um eben den Schritt von der Staatspartei zu einer einigermaßen normalen politischen Partei zu gehen. Und diese drei Großgruppen, die kann man noch weiter ausdifferenzieren, aber die werden nochmal von einem Geflecht überzogen von sogenannten Freundesgruppen. Das heißt, in den großen Städten gibt es eben PRI-Ortsvereine, will ich es mal nennen, in Anlehnung zur hiesigen Parteistruktur. Das sind Freundesgruppen, in denen bestimmte PRI-Protagonisten eben eine Hausmacht hinter sich scharen. Und diese Freundesgruppen, die spielen dann nochmal in diesem Dreiergeflecht ihre besondere Rolle. Weil politische Kämpfe in Mexiko sind nicht unbedingt jetzt Kämpfe auch um ideologisch divergierende Konzepte, sondern gehen auch einher einfach mit Macht und Quoten an der Macht, die innerhalb dieser Partei und innerhalb der verschiedenen Interessensgruppen verteilt werden.
Nun hat es vor dem Wahlsieg der PRI so ausgesehen, als ob die PRI in einer ziemlichen Defensive ist und von diversen gesellschaftlichen Gruppen auch kritisiert wurde und massiv mit dem Rücken an der Wand steht. Und es herrscht ja ein großer Optimismus, dass die PRI also abgelöst würde. Das ist jetzt nicht eingetreten, kommt jetzt so eine Art Rollback, der dann auch vielleicht wieder erklärt, dass man jetzt doch wieder militärisch gegen die EZLN vorgehen wird, weil man sich sicherer fühlt.
Ja, ich denke, wer eingeschätzt hat, dass die PRI einfach so an der Wand steht, der hat sich verschätzt. Das war sicher eine irrtümliche Auffassung, die ich auch nicht so weit verbreitet gefunden habe. Man kann zweifellos von einer Systemkrise sprechen in Mexiko, weil es war sozusagen bislang nie in Frage gestanden, dass dieses korporativistische PRI-System weiter lebensfähig ist. Und vor allem hat es diese Krake, die Gesellschaft da umfangen hält, vermocht nach außen relativ geschlossen aufzutreten. Die PRI hat die Wahlen wahrscheinlich sogar tatsächlich gewonnen, sicherlich nicht mit dem hohen Stimmenvorsprung, den sie auf Grundlage des hundertfachen, tausendfachen kleinen Betrugs der Öffentlichkeit präsentiert hat, aber man könnte zugestehen oder muss es vielleicht auch, dass sie wohl die meisten Stimmen gehabt hätten.
Trotz der momentanen politischen Zuspitzung der Situation glaubt Danuta Sacher nicht an eine militärische Intervention der mexikanischen Regierung in dem von der EZLN kontrollierten Gebiet in Chiapas.
Militärs sind schon sozusagen den ganzen Sommer aufmarschiert. Man spricht jetzt von etwa 50.000 Soldaten, die in Chiapas stationiert sind und die sind sozusagen im Lauf der vergangenen Monate dorthin mobilisiert worden. Und was jetzt eben in den letzten Wochen hinzukam, waren ziemlich offene Provokationen. Also die EZLN denunziert, dass mit Militärflugzeugen im Tiefflug über die Gebiete gedonnert wurde, auch nachts und so. Also eine richtig provokante und psychoterrorisierende Aktivität. Und ich denke, dass es sicher Kräfte gibt in Mexiko innerhalb der Herrschenden, die schon längst gern die militärische Karte gezogen und eingesetzt hätten. Aber das ist eben weiterhin eine Frage der politischen und sozialen Kräfteverhältnisse. Und da denke ich mir, dass im Moment in Chiapas alles noch unentschieden ist. Das heißt, in Chiapas ist es so, dass die Opposition eigentlich das deutlichst positive Wahlergebnis erzielen konnte, sogar nach den offiziellen Zahlen. In Chiapas wurden seit der Wahl in sogenannten offenen Volksgerichten, das klingt bei uns entsetzlich, ist aber dort sehr positiv, also Tribunales Populares, öffentliche Anlaufstellen, wo die Leute ihre Wahlbeobachtungen und Beschwerden abgeben konnten, und es wurden offensichtlich massive Manipulationen auf diesen auf diesem Wege enthüllt. Und das heißt, in Chiapas geht die Kampagne ganz heftig weiter, dass der offiziell ausgerufene Wahlsieger der PRI eben nicht anerkannt wird, aufgefordert wird, sozusagen selbst auf sein Amt zu verzichten und stattdessen den PAD-Kandidaten Amado Avendaño anzuerkennen. Und diese Auseinandersetzung hat ein solches Ausmaß, dass zum Beispiel der Bischof von Tapachula, das ist eine der großen Städte in Chiapas, der nun wirklich nicht die Speerspitze des Fortschritts ist, dass der sogar den PRI-Kandidaten aufgefordert hat, auf den Amtsantritt zu verzichten. Es fanden seit den Wahlen massive Mobilisierungen statt in Tapachula, in San Cristóbal, in Tuxtla, immer wieder Demonstrationen. Es wurde die Hauptdurchgangsstraße blockiert, es kam zu weiteren Landbesetzungen, es wurden weitere korrupte Bürgermeister abgesetzt. Das heißt, der Stein in Chiapas ist ins Rollen gekommen und auch ja, im Moment offensichtlich durch nichts aufzuhalten. Und jetzt am 12. Oktober gab es massive Aktivitäten wieder und da wurde sozusagen zum zivilen Ungehorsam aufgerufen und dazu in den Dörfern regierungsamtlichen Menschen oder Vertretern keinen Zugang mehr zu gewähren. Das heißt, die soziale Auseinandersetzung hat sozusagen noch einige Stufenleitern vor sich, die Leute dort auch bereit sind zu gehen.
Was würde denn passieren, wenn jetzt Truppen einrücken würden in Chiapas?
Die sind ja da.
Also wenn sie jetzt den Marsch, also in das von der EZLN kontrollierte Gebiet jetzt aufnehmen würden.
Ja, ich denke, dass es für die Regierung eine sehr schwierige Situation schaffen würde, weil ich denke mir sofort in der Hauptstadt, in anderen Landesteilen und in Chiapas selber, ja, man kann sagen, der Teufel los wäre. Also ich denke, die Leute, die schon im Januar es geschafft haben, die Regierung zu einem Waffenstillstand zu zwingen, die werden um einiges saurer sein, wenn die Regierung tatsächlich versuchen sollte, in der jetzigen Situation dort militärisch vorzugehen. Und ich denke, das ist der Regierung auch klar. Ich würde mich eher darauf einstellen, dass es jetzt ein längerfristiges Geplänkel gibt. Das heißt, die Regierung wird, denke ich mir, vor allem versuchen, die EZLN zu desavouieren. Sie tut es ja jetzt schon so, dass sie sozusagen die Absage der EZLN zum Dialog versucht so zu nutzen, um sich als die besonders Friedfertigen darzustellen, die da von den bösen Guerilleros im Regen stehen gelassen werden. Und das sind alles Schritte, um eine Lage zu schaffen, wo man dann vielleicht so einen militärischen Angriff erneut rechtfertigen könnte, weil das ja unbelehrbare Betonköpfe seien da in der Selva. Ne? Aber ich halte...